ihr Lieben, liebe Gemeinde, heute ist Israel-Sonntag. Deswegen haben wir heute mal die Fahne hier aufgehängt, Israel-Fahne. Manche werden sich vielleicht gewundert haben, seit wann flacken wir jetzt in der Kirche oder im Gemeinschaftshaus. Also es ist heute mal eine Ausnahme, einfach um mal deutlich zu machen, was heute für ein Sonntag ist. 10. Sonntag nach Trinitatis. Auch in der Kirche wird dieser 10. Sonntag nach Trinitatis als Sondertag, eben als Israel-Sonntag gefeiert. Das gibt es übrigens schon seit dem 16. Jahrhundert. Ehrlich gesagt habe ich da ein ganzes Stück gestaunt, als ich das gelesen habe, schon so lange. Ich hatte gedacht, das wäre eine kürzere Einrichtung, aber doch schon so lange gibt es den Israel-Sonntag. Und Rüdiger hat es schon gesagt, steht in engem Bezug zu einem jüdischen Fest, und zwar zu Tisha B'Av. Tisha B'Av. Er hat auch gesagt, was da gedacht wird, und zwar der Zerstörung des ersten Jerusalemer Tempels 586 vor Christus durch die Babylonier und dann eben, darauf hat der Rüdiger sich bezogen, die Zerstörung des zweiten Tempels 70 Jahre nach Christus durch die Römer. In diesem Jahr war Tisha B'Av am 30. Juli, also noch gar nicht so lange her. Und deswegen legt man auch diesen Sonntag so eng an diesen Gedenktag. Ja, im Grunde haben sich schon immer Christen Gedanken darüber gemacht, wie sie sich gegenüber dem Judentum positionieren sollen. In den Zeiten von Martin Luther betonte man besonders das Gericht über die Juden, weil viele Juden Jesus Christus eben als Messias nicht anerkannten, bekanntlicherweise, sagt man, da folgte das göttliche Gericht die Zerstörung des zweiten Tempels 70 Jahre nach Christus. Also eine Folge des Nichtannehmens des Messias. Und Martin Luther folgte diesem Gedanken, um zu zeigen, was auch deutschen Fürstentümern passieren könnte, wenn sie falsche Glaubensentscheidungen treffen könnten. Also hat er mal auf diese Sache verwiesen und gesagt, das passiert, wenn ihr lieben Fürsten falsche Glaubensentscheidungen trefft. Später dann, im 19. Jahrhundert, wurde der Israel-Sonntag als Tag der Judenmission begangen. Unsere Generation heute hat ja den schrecklichen Holocaust noch im Hinterkopf. Manche haben ihn noch miterlebt von denen, die hier sitzen. Andere kennen es aus dem Geschichtsunterricht. Und wir wissen auch von der Wiedererstehung des jüdischen Staates im Jahr 1948. Und so wird heute der Israel-Sonntag eher als ein Tag der gegenseitigen Verständigung zwischen Juden und Christen gefeiert. Aber wir dürfen dabei eben auch nicht die geistliche Dimension vergessen. Oder ganz schlicht gesagt, wir dürfen Gott nicht außen vor lassen. Damit will ich nicht sagen, dass diejenigen, die jetzt den Israel-Sonntag feiern, das tun. Aber das ist immer wieder wichtig, dass wir Gott nicht außen vor lassen. Denn wir haben es mit Israel in erster Linie vor allem mit einem Wunder zu tun. Einem Wunder, was sich vor unser aller Augen auch ereignet hat. Ich kenne außer Israel, außer mich belehrt nachher noch jemand eines Besseren, kein anderes Volk, welches, nachdem es vor knapp 2000 Jahren von der Landkarte verschwand, und so war das mit Israel, plötzlich wieder wie Phönix aus der Asche auferstanden ist. Im Falle Israels war das, wie gesagt, 1948, in jenem Jahr war der neue Staat Israel ausgerufen worden. Ich musste so an die Mayas denken. Das geheimnisvolle Volk. Viele werden davon gehört haben. Manchmal kommen die in den Nachrichten wieder vor. Von ihnen findet man ja heute lediglich nur noch überwucherte oder wieder freigelegte Bauten im mexikanischen Dschungel. Und so sind im Laufe der Menschheitsgeschichte viele Kulturen, viele Völker groß geworden, später aber wieder vergangen. Aber das Volk der Juden mit seiner Religion und Kultur gibt es nach biblischer Zeitrechnung etwa schon über 4000 Jahre, wenn man vom Urvater Abraham ausgeht. Auf der Landkarte liegt das kleine Land Israel, was rund 22.500 Quadratkilometer groß ist. Und wenn man das mal in Beziehung zu Deutschland setzt, da sieht man, wie klein das ist. Deutschland hat nämlich, weiß es jemand, wie viel Quadratkilometer wir haben? Nein, ne? Das hatte ich auch nicht gewusst, ich habe nachgeguckt natürlich. 357.000 Quadratkilometer dagegen, also rund, ich habe das aufgerundet oder abgerundet. Israel liegt an exponierter Stelle. Denn in Israel treffen sich ja drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Also richtig im Zentrum. Für Gott ist eben nicht etwa Berlin oder Brüssel, Paris oder Washington das Zentrum der Welt, sondern Israel und in Sonderheit Jerusalem. In der Bibel heißt zum Beispiel mal so, dass es das Zentrum der Welt wäre. Denn bei nahezu allen heilsgeschichtlichen wichtigen Ereignissen spielte Jerusalem eine wichtige Rolle. Ganz am Anfang, schon bei Abraham, da hieß es noch der Berg Moria. Der Berg Moria, auf dem sein Sohn Isaak oder Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Wir wissen, dass das gut ausgegangen ist. Ja, für Isaak ist dann ein Widder geopfert worden. Aber das ist der gleiche Berg, den Gott später David als Bauplatz für den Tempel zeigte. Bis heute ist dieser Berg als Berg Zion bekannt. Ich weiß heute, wenn man heute nach Israel reist, dann zeigen die Reiseleiter einen kleinen Berg etwas daneben, aber ursprünglich ist der Berg Zion der Tempelberg. Dort, wo der Tempel stand. Jerusalem war der zentrale Ort des jüdischen Opferkults. Und zugleich ist Jerusalem der Ort, wo Jesus vor den Toren der Stadt damals, heute ist ja der Ort auch innerhalb Jerusalems, gestorben ist, am Kreuz geopfert worden ist. Kein Zufall. Ja, weil Jesus sozusagen diesen Opferkult abgelöst hat. Jesus ist das eigentliche Opfer. Und dieses ganze Opfern des Volkes Israel ist ein Hinweis auf das eigentliche Opfer, was Jesus ist. In Jerusalem geschah Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ausgerechnet in Jerusalem. Und in Jerusalem entstand die erste christliche Gemeinde, also nicht in Burgdorf, nicht, dass das jemand verwechselt. Ne? In Jerusalem war die erste christliche Gemeinde. Von Israel heißt es, Gott erwählte sich Israel, weil es das kleinste unter den Völkern ist oder war. Mit Israel schloss Gott unter Mose einen Treuebund. Dem Volk gab er, mit diesem Treuebund verbunden, einen weltumfassenden geistlichen Auftrag. Und den hat er gleich am Anfang auch gesagt, diesen Auftrag. Gleich als die Urquelle sozusagen, das war Abraham, Abraham herausgerufen worden ist und Gott gesagt hat, du sollst dich aufmachen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich staune immer wieder, dass Abraham losgegangen ist. Ja? Wer würde von uns losgehen, wenn ich sage, du, oder wenn Gott sagen würde jetzt, geh los und ich in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wir wollen ja immer gleich im Navi wissen, ja, wo es hingeht. Das wusste Abraham damals nicht. Und diesem Abraham hat er gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Stämme und alle Völker auf Erden. 1. Mose 12, 3. In dir sollen gesegnet werden alle Stämme und alle Völker auf Erden. Also steht in der Übersetzung eigentlich alle Völker, aber ich habe mal Stämme dazu geschrieben, weil eigentlich Ethnien steht. Oder also das sind sozusagen auch die kleinen Stämme gemeint, nicht nur die großen Völker. Alle. Eine Verheißung, die sich voll und ganz später mit Jesus Christus, dem Messias, der ja in das Volk der Juden hineingeboren worden ist, erfüllt hat. Durch Jesu Kommen können alle Menschen unter den Segen Gottes stehen und unter den Segen Gottes kommen. Menschen aus der ganzen Welt, ja auch Menschen aus Burgdorf. Schön, dass es auch nach Burgdorf gekommen ist. Und wir sehen, dass in dieser kleinen Zelle Abraham, dass das wirklich wahr geworden ist. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf dieser Erde. Im Übrigen verdanken wir auch die Bibel dem jüdischen Volk. Hat Gott doch nahezu ausschließlich jüdische Menschen inspiriert, sein Wort und seinen Willen und seine Verheißungen aufzuschreiben. Also wenn man die Bücher in der Bibel nachschlägt, sind meistens jüdische Autoren. Bei Hiob bin ich mir nicht ganz sicher. Denn als Hiob sein Buch schrieb, das muss also unmittelbar nach der Sintflut gewesen sein, da gab es noch kein jüdisches Volk. Aber ansonsten fällt mir kein Autor ein, der jetzt nicht aus dem Volk der Juden gekommen wäre. Auch im Neuen Testament übrigens. Wir Christen sind deshalb untrennbar mit Israel verbunden. Paulus hat es in seinem Römerbrief, jetzt nicht in dem Text, den wir heute vor uns haben, mit dem Bild vom Ölbaum treffend dargestellt. Israel, der Stamm, und wer schon mal so einen alten Ölbaum gesehen hat, einen ganz alten, das sind ganz beeindruckende Stämme, ja? Die sind so richtig verknorrig und die können ganz schön alt werden. Und da sozusagen, sagt Paulus, da sind die Christen sozusagen eingepfropft worden. Das heißt, wir sitzen sozusagen auf Israel drauf. Ohne Israel gibt es uns gar nicht. Das ist wie beim Kirschbaum, wenn man da sozusagen den veredelten Reis wieder abschneiden würde, ja, dann könnte er nicht mehr leben. Und so ist es bei uns auch. Wir können eigentlich nicht ohne Israel leben, heißt das. Nun haben wir Christen unterschiedliche Meinungen im Hinblick auf Israel. Manche machen sich da gar keine Gedanken. Es gibt auch Christen, die sich gar keine Gedanken darüber machen, was ist eigentlich mit Israel. Es gibt andere, das sind dann eher fromme Christen, die würden am liebsten mit dem Judentum verschmelzen, bis dahin, dass sie anfangen, den Schabbat und jüdische Feste halten zu wollen. In der Theologie hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht. Und da fand man, gab es unter anderem, auch bis heute noch teilweise, aber wie gesagt, das sind nur so manche, die das denken, die sogenannte Ersatztheologie. Die meint, an die Stelle des Volkes Israel sei die Kirche getreten. Israel würde heute keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr spielen, denn alle Verheißungen Gottes wären auf die Kirche übergegangen. Die christliche Kirche hätte Israel bzw. das jüdische Volk in Gottes Erlösungsplan als sein auserwähltes Volk ersetzt. Und da gibt es eine alte Stimme, Origenes von Alexandrien, der hat gelebt 185 bis 254 nach Christus. Es war ein Kirchenlehrer, der schreibt folgendes, oder von ihm liest man folgendes. Wir dürfen somit in völligem Vertrauen behaupten, also er ist da sehr überzeugt davon, dass die Juden nicht zu ihrer früheren Situation zurückkehren werden, denn sie haben das schrecklichste aller Verbrechen begangen, indem sie diese Verschwörung gegen den Retter der menschlichen Rasse gebildet haben. Deshalb wurde die Stadt, in der Jesus gelitten hat, notwendigerweise zerstört. Die jüdische Nation wurde aus ihrem Land vertrieben und ein anderes Volk wurde von Gott zur gesegneten Erwählung berufen. Das ist die sogenannte Ersatztheologie, die auch hier Origenes von Alexandrien vertrat. Doch in allen geistlichen Fragen müssen wir auch in der Frage, nämlich wie ist die Beziehung zwischen uns Christen und oder zu dem Volk Israel, die Bibel befragen. Das haben die sicherlich auch gemacht. Aber heute sieht man das ein ganzes Stück auch anders. Und wenn man Paulus liest, muss man es auch anders sehen. Paulus geht nämlich in seinem Römerbrief auf diese Fragen ein. Es ist wahrscheinlich so, dass man auch in der christlichen Gemeinde in Rom diese Fragen hatte. Wie stehen wir eigentlich in Bezug zum Volk Israel, zu den Juden? Das waren dann also Fragen, die die Heiden Christen hatten. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von einem Mysterium, einem Geheimnis. Also Mysterion heißt im Griechischen und das übersetzt man mit Geheimnis. Alle menschlichen Erklärungsversuche im Hinblick auf diese Frage sieht Paulus als Selbstüberschätzung, als ein sich selbst für klug halten. Ja, er sagt ja, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, möchte ich euch jetzt dieses Geheimnis zeigen. Gewiss fanden sich in der Gemeinde in Rom einige Meinungen dazu. Nun ist es ja grundsätzlich so, eine Meinung zu haben, muss noch lange nicht bedeuten, dass das wirklich die Wahrheit ist. Das gilt auch für uns heute. Aber wir Christen heute müssen uns immer wieder fragen, wenn wir uns in Dingen des christlichen Glaubens äußern, ist das lediglich jetzt meine Meinung oder ist es Gottes Meinung? In so einer wichtigen Frage, was nun mit Israel ist, besteht Paulus darauf, dass die Christen in Rom Gottes Meinung kennen. Nun müssen wir natürlich fragen, wie erfuhr denn Paulus von Gottes Meinung? Oder ist es vielleicht seine Meinung? An diesem Punkt sehen wir, wie sich die Apostelgeneration von den nachfolgenden Generationen in den christlichen Gemeinden unterscheidet. Deswegen gibt es auch heute keine Apostel mehr. Die Apostel, und im Speziellen wissen wir das vor allem von Paulus, aber auch von Petrus, bekamen Offenbarungen Gottes. Also etwas, was im Alten Testament noch nicht drin stand, bekamen sie durch Offenbarung. Immer wenn Paulus in seinem Brief, und das, ihr könnt ja mal gucken zu Hause, wann schreibt denn Paulus immer von einem Mysterium, von einem Geheimnis, immer wenn er davon spricht, dann ist ihm das Geheimnis durch Gottes Geist selbst offenbart worden. So etwas war wirklich nur den Aposteln und den Propheten der ersten Generation, der neutestamentlichen Propheten der ersten Generation vorbehalten. Denn all das, was nicht im Alten Testament geschrieben steht, musste den Aposteln ja offenbart werden. In erster Linie betraf das die Gedanken Gottes, die er in Bezug auf die weltweite Gemeinde Jesu hatte. Und da finden wir im Alten Testament keine Aussagen dazu. Denn zur Gemeinde Jesu finden wir nur im Neuen Testament ganz konkrete Aussagen. Natürlich kann man vom Neuen Testament her vieles sehen. Es gibt das, was im Alten Testament steht, was das Volk Israel erlebt hat, ist sozusagen eine Illustration dessen, was geistliches Leben bedeutet. Das ja, kann man Rückschlüsse ziehen. Aber grundsätzliche Aussagen über die Gemeinde macht das Alte Testament nicht, die neutestamentliche Gemeinde. Dort können wir ausführlich lesen, also im Neuen Testament, wie Gott sich die Erlösung und Errettung von Menschen aus den Nationen gedacht hat und wie sich Israel und die Gemeinde Jesu aufeinander beziehen. Paulus gibt uns also eine Antwort darauf, warum ein großer Teil Israels gegenwärtig Jesus nicht als den Messias erkennt und sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet hat. Bei Luther heißt es verstockt. Ja, also einfach das nicht anerkennt. Und das ist ja im Grunde bis heute so geblieben. Die meisten Juden heute, wenn man nach Israel geht, bis auf einige wenige messianische Juden, die als Juden Christen geworden sind, aber das ist eine verschwindende Minderheit in Israel im Moment, sehen in Jesus Christus eben nicht den Messias, nicht den Retter der Welt. Für sie ist die weltweite Christenheit so etwas wie eine Sekte. Viele Christengenerationen haben den Juden das zum Vorwurf gemacht, bis dahin, dass man meinte, und das ist das sehr Gefährliche, die Juden hätten den Holocaust deswegen verdient. Für uns sind das heute sehr abwegige Gedanken. Und Paulus widerspricht ja solchen Gedanken auch vehement. Er schreibt im Römerbrief, die Verhärtung gegenüber dem Glauben ist deshalb geschehen, damit alle, die Gott aus den Nationen zum Glauben rufen will, den Weg zum Heil finden können. Machen wir jetzt den Umkehrschluss. Muss man daraus folgern, hätte Israel voll und ganz dem Messias Jesus Christus, sich für den Messias Jesus Christus geöffnet, wäre es nicht zur Ausbreitung des Glaubens in den Nationen gekommen. Das ist ein Geheimnis, kann man lange drüber nachdenken, hätte, Fahrradkette. Aber muss man so, ja, der Umkehrschluss ist einfach so zu haben. Man hätte sich vielleicht weiterhin in den Synagogen getroffen, es wäre alles super und die Juden wären unter sich geblieben. Ist das nicht erstmal ein Augenblick, der uns in die Anbetung führen sollte? Gott hat sein geliebtes Volk. Und im weiteren Textzusammenhang sehen wir ja, dass Gott immer noch sein Volk liebt. sein geliebtes Volk einmal zurückgesetzt, damit seine Liebe und seine Rettung zu den Nationen, also auch zu uns kommen konnte. Und als zweiten Schritt muss diese Erkenntnis doch unsere Liebe zu Israel befeuern. Denn auch Gott hat Israel eben nicht verstoßen oder vergessen oder in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Israel ist und bleibt nach wie vor sein Bundesvolk, welches er am Ende der Zeit heimrufen wird. Seine Verheißung für das Volk Israel hat er nicht vergessen und verworfen. Paulus schreibt weiter, wenn das geschehen ist, also wenn die Vollzahl der Heiden, sage ich jetzt mal, oder der Menschen aus den Nationen zusammengekommen sind, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Und Paulus zitiert dann, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Mit den Heiligen Schriften sind die prophetischen Bücher des Alten Testaments gemeint. Und wenn man die Propheten im Alten Testament liest, da kann man viele Aussagen. Also fast nahezu jeder Prophet macht da Aussagen über das Ende der Zeiten, über den Tag des Herrn, aber immer bloß in Bezug auf Israel, nie in Bezug auf die Nationen. Denn das hatte Gott den Propheten, den Alttestamentlichen, nicht offenbart. Da mussten erst die Apostel kommen und erst der Herr Jesus musste kommen. Das ist der Tag, also wenn die Propheten immer von dem Tag des Herrn sprechen, ja, dann kann man immer davon ausgehen, dass sie damit den Tag meinen, wo der Herr Jesus wiederkommt. Wo der Herr, sie hätten nicht gesagt Herr Jesus, aber wo der Herr wiederkommt, und um das Gericht zu halten. Und wir können vom Neuen Testament her sagen, sein Friedensreich auf dieser Erde für 1000 Jahre aufrichten wird, wovon auch dann die Offenbarung spricht. Die Offenbarung ist dann lesenswert an dieser Stelle, mal etwas über das 1000-jährige Reich zu erfahren. In ihr wird uns eine prophetische Schau präsentiert, in der der Herr Jesus zusammenführen wird, was zusammengehört. Nämlich die große Gemeinde Jesu, zu der auch wir gehören, und die Erlösten aus dem Volk Israel. Das wird am Ende zusammengehören, wie es jetzt schon eigentlich zusammengehört, nur wir sehen noch nicht viel davon. Am Ende wird es ganz klar sein, der Herr Jesus wird es zusammenführen. Aber der Apostel Paulus zitiert hier in Bezug auf die Zukunft Israels eine Bibelstelle aus dem Alten Testament des Propheten Jesaja. Und da heißt es, vom Zionsberg her wird, da kommt wieder der Zionsberg, dort wo der Tempel stand, vom Zionsberg wird der Retter kommen. Und damit, Paulus wusste, wer der Retter ist, der Herr Jesus. Und da wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Und so sehen wir, Gott liebt Israel nach wie vor, und zwar deshalb, das steht ja im Text, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter Abraham, Isaak und Jakob sind. Diesen Erzvätern hat Gott ja versprochen, treu zu sein. Und Gott hält sein Wort. Gott ist der einzige Garant für Zuverlässigkeit. Es gibt keine letzte Zuverlässigkeit in dieser Welt, das merken wir jetzt, ja, wo alles im Schwimmen ist, von der Rente angefangen bis zu dem Euro, wo man sagt, hält er überhaupt, und so weiter und so fort. Es gibt keine Garant für Zuverlässigkeit in dieser Welt als allein Gott. Das dürfen wir uns heute auch mal nochmal vergegenwärtigen. Ja, also Gott ist der Garant für Zuverlässigkeit. So schreibt Paulus, Gott nimmt sein Gnadengeschenk nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er auch nicht. Auch hier ist wieder ein Punkt, wo wir Gott anbeten können. An Israel können wir nämlich sehen, wie treu Gott ist. Und deswegen ist dieser Punkt 1948, wo dieses Volk auf einmal aus dem Nichts wieder entstanden ist und wie dann die ganzen Juden wieder zurückgeführt worden sind, ja, aus den unterschiedlichen Ländern, das findet ja jetzt immer noch statt. Das ist wirklich ein Wunder und zeigt die Treue Gottes, der das zugelassen hat. Und diese Treue will er auch uns, an denen, die erlöst sind, die den Retter Jesus für ihr Leben in Anspruch genommen haben, erweisen. als auch dir und mir. An Israel dürfen wir sehen, wie treu Gott ist und dass diese Treue auch dir und mir gilt. Wir erinnern uns dann an solche Verse wie den Klimm, denn doch wird er nicht auslöschen. Ja, also wir dürfen wissen, Jesus hält uns fest, wenn wir einmal bei ihm angedockt haben, lässt er uns nicht wieder los, wenn wir es nicht wollen, sondern er hält uns fest durch den Tod hindurch. Und wir dürfen bei ihm bleiben, fest bei ihm bleiben. Und an Israel können wir diese Treue sehen. Das dürfen wir von Israel lernen. Deswegen ist es auch gut, wenn wir da auf Israel auch schauen. Was bedeutet das nun für uns, für unseren Umgang mit Israel? Die Frage ist, dürfen wir zum Beispiel für Israel beten? Ja, das dürfen wir. Wir sollen sogar für Israel beten und es segnen. Denn in der Bibel steht, dass wer Israel segnet, auch gesegnet wird. Wie sieht es aber nun aus mit dem Bekennen des Glaubens? Sollen wir ihnen gegenüber, wenn es die Situation hergibt, unseren Glauben an den Messias Jesus bekennen? Ja, auch das sollen wir. Denn wenn wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 lesen, da heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Und das gilt eben auch, wenn ein jüdischer Mensch uns zu unserem Glauben fragt. Wie steht es aber nun um die Mission? Sollen Missionare aus den Nationen Juden gezielt missionieren? Ein ganz klares Nein. Wir Christen aus den Nationen sind nicht berufen, eine Judenmission zu machen zum Beispiel. Warum nicht? Ja, weil wir im Wort Gottes lesen, dass es der Herr Jesus Christus selbst tun wird. Dann, wenn die Vollzahl aus den Nationen für das Reich Gottes gewonnen ist. Das ist nochmal eine andere Frage, wenn Juden unter Juden missionieren. Also wenn die messianischen Juden in Israel andere zum Glauben einladen, ist das nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich gilt, Gott wird das Volk zurückrufen. Es wird ein großes Wunder sein in Israel. Wenn das passiert, wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Und sie werden denken, ja, wieso haben wir das noch nicht erkannt? Ja, wie es uns ging, als wir Christen geworden sind. Ich habe dann auch gedacht, ja, warum habe ich das früher nicht erkannt? So wird es auch mal in Israel sein, bei den Juden. Noch eine Frage beantwortet unser Predigttext. Die Frage nämlich, braucht Israel den Opfertod Jesu, um gerettet zu werden? Oder gibt es noch einen anderen Weg für das Volk der Juden? Hier gilt es, ein klares Ja zu sagen. Also ja, auch die Juden brauchen Jesus. Denn auch das Bibelwort sagt es ganz klar. Wir müssen bloß reinschauen, was in der Bibel steht. Denn da heißt es, Gott hat alle ohne Ausnahme, also auch die Juden, dem Ungehorsam ausgeliefert. Warum? Weil er sich über alle erbarmen will. Heiden und Juden. Und auch für das jüdische Volk gilt das Wort Jesu aus Johannes 14,6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg zum Vater und es geht nur über Jesus Christus. Und so spricht die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, davon, wie am Ende auch die Erlösten aus den Juden ihre Knie vor Jesus, dem Lamm Gottes, beugen werden. Wie schön wird es sein, wenn die Erlösten aus den Nationen, also wir, und die Erlösten aus dem Volk der Juden vor dem Thron des Herrn Jesus gemeinsam und miteinander vereint in den Lobpreis einstimmen und miteinander den Sieg des Lammes loben und feiern. Das ist Zukunftsmusik, zugegebenermaßen, aber wir dürfen vom Wort Herr Gottes schon wissen, wie es einmal sein wird. Und alles zielt, dann kann man auch mal gucken, wie, ja, wir brauchen nicht so durch die Welt taumeln und nicht wissen, wo die Weltgeschichte hingeht. Nein, die Bibel sagt uns das ganz klar. Dahin zielt die Weltgeschichte. Amen.